Wir machen heute weiter im ersten Petrusbrief, in Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Und heute geht es um den Aufruf an uns oder an mich und an dich. Tritt vor Gott und lass dich aufbauen oder auferbauen. Bis hierher hat Petrus in seinem Brief in Kapitel 1 zwei Dinge beleuchtet. Das eine ist, wer ist Gott? Was war sein Ratschluss schon vor Grundlegung der Welt? Und als zweites die Frage, wie sieht die Erlösung durch das Blut des Lammes Jesu aus? Interessanterweise sind das gerade die Fragen, die auch ihre Vorschattung schon im erste Buch Mose haben und im zweiten Buch Mose haben. Und Petrus setzt fort, und darum geht es heute, mit der Beantwortung der Fragen, wozu hat Gott dich gerettet? Was bewirkt diese Gnade in dir? Und das sind die Antworten oder die Vorschattung dieser Themen, die wir im dritten Buch Mose finden. Also scheinbar hatte Petrus hier die Bücher Mose vor Augen, als er seinen Brief aufgebaut hat. Dankeschön. Es geht darum, zu verstehen, was macht Gottes Gnade in deinem Leben? Wozu hat Gott dich berufen? Und das sind zwei Dinge. Priester Gottes zu sein und ein Zeuge Gottes zu sein. Und das wollen wir uns jetzt mal durchlesen. 2. Petrus, Kapitel 2, 1. Petrus, Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Darum legt alle Bosheit und allen Betrug ab, alle Heuchelei, alle Neid und alle Verleumdung. Genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein. Auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel eurer endgültigen Rettung erreicht ist. Ihr habt von dieser Milch ja schon getrunken und habt erlebt, wie gütig der Herr ist. Kommt zu ihm. Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, den aber Gott selbst auserwählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Gott sagt ja in der Schrift, seht, ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst auserwählt habe. Wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Euch also, die ihr glaubt, kommt der Wert dieses Steins zugute. Doch was ist mit denen, die an ihrem Unglauben festhalten? Es heißt in der Schrift, der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Und an einer anderen Stelle heißt es, es ist ein Stein, an dem sich die Menschen stoßen. Ein Fels, an dem sie zu Fall kommen. Sie stoßen sich an diesem Stein, wie es allen bestimmt ist, die nicht bereit sind, Gottes Botschaft Glauben zu schenken. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Zwar in der ganzen Welt zerstreut, aber doch kommen alle Kinder Gottes auf einen gemeinsamen Punkt, Jesus Christus. In Kapitel 1, da sprach Petrus davon, dass wir als Begnadigte so sein sollen wie Gott. Ja, Vers 15 beispielsweise bringt das ganz genau auf den Punkt, ich bin heilig, ihr sollt auch heilig sein. Und jetzt spricht Petrus davon, dass du nicht nur so sein sollst wie Gott, sondern dass du dort sein sollst, wo Gott ist. Der Stellung nach bist du zu ihm gekommen, in seine Nähe. Und in diesem Punkt sollst du durch das Wort Gottes heranwachsen. Vers 2. Das Wort Gottes, daran sollst du wachsen. Und wenn Gott kommen wird, um dich zu sich zu nehmen, dann wird er diese beiden Dinge in dir vervollkommnet haben. Du wirst sein wie Gott, wie Christus, seinem Ebenbild gleich. Du wirst sein, wo Christus ist, bei ihm, auf Ewigkeit. So weit sind wir heute noch nicht, aber wir sind auf dem Weg dahin. Und deshalb ermutigt Petrus die Christen, darin zu wachsen. Wir kommen zum ersten Punkt der Predigt. In der Gegenwart Gottes, dort wohnt die Herrlichkeit Gottes. Such die Gegenwart Gottes, oder anders gesagt, such die Herrlichkeit Gottes nicht an anderen Orten als bei Gott, sondern such sie dort, wo Gott ist. Du hast doch geschmeckt, wie gütig und wie freundlich der Herr zu dir ist, der dich begnadigt hat, der dich zu seinem Kind gemacht hat. Gott hat dich doch gereinigt und dich von deinen Sünden erlöst. Gott hat dich zu seinem geliebten Kind gemacht. Und jetzt macht Gott auch noch Wohnung in dir. Du bist zu einem Tempel Gottes geworden. Du brauchst nicht nach Jerusalem zu wandern, um dort das große, herrliche Bauwerk anzuschauen und dort Gottes Gemeinschaft zu suchen. Gott ist in deiner Nähe. Als Kind Gottes bist du der Tempel Gottes, in dem er wohnt, durch seinen Heiligen Geist. Und für die Gegenwart Gottes bist du zum Priester berufen. Du bist berufen, in seiner Nähe zu sein, Gemeinschaft zu haben in seiner Gegenwart. Im Alten Testament finden wir einige Bibelstellen, die das so ausdrücken, wie wohl sich Menschen fühlen bei Gott, wenn sie seine Gegenwart und seine Nähe erleben. Nehmen wir den Psalmisten als Beispiel mit drei Bibelstellen. Psalm 26, Vers 8. Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, da deine Herrlichkeit wohnt. Hier bezieht es sich auf den großen salomonischen Tempel, der damals noch stand, beziehungsweise die Stiftshütte, die vor dem Tempel da war, den Ort, da deine Herrlichkeit wohnt. Es geht dem Psalmisten um die Gemeinschaft mit Gott, seine Gegenwart zu erleben, seine Herrlichkeit zu erleben. Oder nehmen wir den Psalm danach, Psalm 27, Vers 4. Eines erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Psalm 29, Vers 9. Und in seinem Tempel ruft alles Herrlichkeit. Also damals schon haben die Menschen, die sich auf Gott verlassen haben, verstanden, der Ort, wo Herrlichkeit wohnt, ist der Ort, wo Gott ist. Und du sollst in Gottes Gegenwart treten und Priester sein. Du bist berufen für diese Gemeinschaft. Nein, du bist nicht abgeordnet nach Jerusalem, sondern an den Ort, an den Gott dich gestellt hat. Aber in die Gegenwart Gottes. Du bist berufen, den Priesterdienst vor Gott zu machen. Als Gottes Kinder sind alle berufen zu einem königlichen Priestertum. zu einem heiligen Volk, zu einem Volk des Eigentums. Und dazu bist auch du als Begnadeter berufen. Die Tugenden dessen verkündigen, der dich aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Doch bevor du Gottes Herrlichkeiten in deinem alltäglichen Leben verkündigen kannst, musst du zuerst vor Gott treten. Du musst erst in seine Gemeinschaft kommen. Du musst erst mit ihm zusammen sein Wort verstehen. Du musst ihn begreifen. Du musst ihn kennenlernen. Du musst ihn in dich aufnehmen. Du musst Gottes Herrlichkeit erst einmal kennenlernen, bevor du es verkündigst. Habt ihr schon mal sowas erlebt, dass ein Verkäufer euch irgendetwas verkaufen wollte, von dem er keine Ahnung hat? Und denkt ihr, ach komm, ne? Bleib gestohlen. Bleib nie gestohlen mit deinem Ding. Wenn du selbst nicht überzeugt bist davon. Also man muss es erst kennen, ja, und davon überzeugt sein. Und jeder Verkündiger Gottes, jeder, der in seinem Leben von der Herrlichkeit Gottes strahlen will, der muss es erlebt haben. Er muss es in seinem persönlichen Leben erfahren haben. Wer von irgendeinem Land irgendetwas erzählt und nie da gewesen ist, dem kann man auch kaum glauben. Aber wer es persönlich erlebt hat und der etwas erzählt, sagen wir mal einen Reisebericht oder sowas, dann ist das eine ganz andere Nummer. Und so ist das auch mit den Verkündigern Gottes im Alltag. Gott möchte, dass du davon strahlst, dass du Gottes Herrlichkeit selbst erlebt hast, dass du Gott selbst erkennen lernst und sein Werk an dir, dass du durch die Gemeinschaft mit dem Wort Gottes Gott näher kommst, dass du heranwächst zu ihm, dass du nicht immer auf dem gleichen Niveau bleibst, wie in dem Moment, als du zum Glauben kamst, sondern dass du weiter kommst, weiter dich entwickelst, näher zu Christus, hin zu Gott, ihn besser erkennen, ihn mehr in deinem Leben aufnehmen. Du sollst nach dieser Gemeinschaft mit Gott begierig sein wie ein neugeborenes Kind nach der Milch seiner Mutter. Diese Begehrlichkeit der kleinen Babys, diese Begierde, die ist wirklich unersättlich. Die ist wirklich sehr draufgängerisch, die ist unermüdlich, sehr dringend. Da kennen Babys nichts. Ist doch egal, ob die Mama schläft oder nicht da ist oder gerade keine Zeit hat. Ich will essen, trinken. Ja, diese Dringlichkeit der Babys kennen wir. Alle, die Kinder gehabt haben oder die kleine Geschwister hatten, die Babys, die das erlebt haben, besonders die Mütter. Und diese Begehrlichkeit, diese Begierde, die nimmt Petrus als Beispiel und sagt, so, auf diese Art, in dieser Dringlichkeit, mit dieser intensiven Begehrlichkeit, müsst ihr nach Gottes Gemeinschaft suchen. Wann kann ich endlich Bibel lesen? Wann kann ich endlich wieder Ruhe finden zum Beten? Wann kann ich endlich wieder in die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen und Gott anbeten und Gott singen und die Predigt hören, sein Wort besser verstehen lernen? Oh, ich muss ja noch beten. Oh, ich bin schon so müde. Hab ich keine Lust heute, ne? Oh, ich lieg noch 5 Minuten. Oh, ich muss schon los. Keine Zeit mehr für stille Zeit. Ja, das ist das Negativbeispiel aus dem Leben vieler, vieler Menschen. Vielleicht zählst du auch dazu. Mir geht's auch manchmal so. So wie es nicht sein soll. Sondern wir sollen motiviert werden zu einer dringlichen Begierde nach Gottes Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Gott. Nach seinem Wort. Das muss in uns, wie bei den Babys, Schmerzen erzeugen, wenn wir das nicht kriegen. Es muss uns wirklich unter den Nägeln brennen. Ich will mit Gott Gemeinschaft haben. Ja, nicht ohne Grund spricht man von einem Bärenhunger, weil man mit einem Bären verbindet, also wenn der mal Hunger hat, dann nimm dich in Acht. Dem solltest du nicht begegnen. Das ist in etwa derselbe Drang, den auch ein Baby hat, wenn es nach der Muttermilch schreit. Das ist so das Beispiel, das uns zeigen soll, wie wir nach Gottes Gegenwart begierig sein sollen. Und so trittst du als geheiligter Priester in die Gemeinschaft mit Gott. Ich sag's mal sinnbildlich, um Licht zu tanken. Gottes Gegenwart zu genießen und dein Leben zu füllen mit seiner Herrlichkeit. Nehmen wir das Beispiel von Mose. Bei ihm war es ja sprichwörtlich Licht. Als er in die Gegenwart Gottes kam und Gott ihm die Tafeln gegeben hatte für das Volk, und er kam herunter von dem Berg Horeb und trat vor das Volk. Das Volk konnte ihm nicht mal ins Gesicht sehen. So hat er gestrahlt. Er musste ein Tuch über sein Gesicht setzen. Ja, so eine ganz Gesichtsmaske, damit man dieses Strahlen aushalten konnte. Hat schon jemand mal dich darum gebeten, du zieh dir mal die Mütze ab, du strahlst zu sehr. Zieh dir mal die Mütze auf, du strahlst zu sehr. Ich glaube nicht, oder? Also wir haben da echt noch viel Potenzial zu lernen. Zu strahlen von dieser Herrlichkeit, so erfasst zu sein von Gottes Gegenwart und seinem Wort, dass wir wie Mose ohne Worte das in unserem Leben ausstrahlen. Das bewirkt der Priesterdienst. Gegenwart mit Gott. Das stille Kämmerlein unter seinem Wort. Wissenschaftler haben mal herausgefunden, dass die Wirkung eines Menschen im Gespräch mit anderen ungefähr so ist, dass ungefähr 93% das Auftreten und das Verhalten ausmacht und nur 7% der Inhalt des Gesprochenen ausmacht. Ja, man kann das in etwa so zusammenfassen, dass man sagt, okay, also wenn du 10 Minuten redest, dann schaut dich der andere quasi 9 Minuten lang an und hört 1 Minute zu. Damit möchte ich einfach nur verdeutlichen, was dein Ausdruck, deiner Körpersprache, das, was du von dir gibst, was du ausstrahlst, dass das so eine viel, viel, viel stärkere Wirkung auf den Menschen hat, als das, was du sagst. Umso wichtiger ist es, dass unser Leben das ausstrahlt, dass wir mit Gott in Gemeinschaft sind. Das ist das, was die Menschen am meisten wahrnehmen von uns. Die Worte sind sehr wichtig, aber zweitrangig. Unser Leben, das die Menschen beobachten, das ist das, was das meiste an Wirkung erzielt. Und es wäre zu schade, wenn wir dieses helle Licht, das Gott uns gibt, unter den Eimer stellen, verstecken, wenn wir ein widersprüchliches Leben führen zu dem, was wir sagen. Wenn wir die Wahrheit Gottes verkündigen, aber das nicht ausleben. Und deshalb ermutigt Petrus hier, mit Gott in die Gemeinschaft zu kommen. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Also viel wichtiger als reden zu können, ist es, Gottes Herrlichkeit auszustrahlen. In Johannes 4, Vers 14, da lesen wir, dass Jesus sagt, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Und jetzt kommt ein Prinzip, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Gott füllt uns, damit wir geben. Aber damit du geben kannst, musst du gefüllt sein. Und das geht nur, wenn du dich wie ein Neugeborenes ausschließlich darauf konzentrierst, diese Nahrung zu erhalten. Gottes Wort in dich aufzunehmen und ihn somit immer mehr kennenzulernen, die Freundlichkeit, die Güte, die Gnade Gottes zu schmecken, damit in Berührung zu kommen, wie ein kleines Kind danach süchtig zu sein, abhängig zu sein. Ja, und schau dir doch mal ein Baby an, wie es strahlt, nachdem es die Muttermilch bekommen hat. Da freut sich die Mutter mit. Es war die volle Leidenschaft von Paulus, nach Gottes Erkenntnis zu trachten. Er sagt in Philipper 3, Vers 7 bis 8, aber was mir Gewinn war, dabei schaut er auf sein früheres Leben, seine ganzen Vorzüge, seine gesellschaftliche Stellung, was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Mit Leidenschaft hat er sich dem Trachten nach Gottes Erkenntnis hingegeben. Auch Petrus zeigt hier in seinem Brief, dass das Wachstum in Christus notwendig ist. Ja, im ersten Kapitel, da haben wir in Vers 3 den Hinweis, dass wir aufgrund der Barmherzigkeit von Jesus Christus wiedergeboren wurden, also quasi die Geburt erlebt haben, dass wir Kinder Gottes geworden sind, neugeborene Kinder Gottes. Und jetzt in Kapitel 2 sagt er, ihr als neugeborene Kindlein, jetzt müsst ihr durch das Wort heranwachsen. In Christus braucht ihr dieses Wachstum. Und das Schöne ist, wenn wir in Christus wachsen, wenn Christus in dir Raum einnimmt, dann muss das andere, das stört, muss verschwinden. Es muss weichen. So, jetzt habe ich die falsche Richtung getippt. Jetzt muss ich das nochmal herholen. Ja, in Vers 1 und Vers 2, da heißt es, dass beim Heranwachsen das eigene, nämlich die Bosheit, aller Betrug, Heuchelei, Neid und Verleumdungen, dass die abgelegt werden. Wenn Christus Raum in dir nimmt, dann kannst du das ablegen. Stell dir vor, du hast vor, so zu werden wie Christus. Aber du gibst keinen Raum für Christus in dir, sondern du versuchst nur die Bosheit abzulegen. Du versuchst dich zu reinigen, aber du füllst dich nicht mit Christus. Du wirst keinen Erfolg haben. Es wird nicht gehen. Das Böse kann nur verdrängt werden, indem Christus Raum gewinnt. Also kümmere dich darum, dass Christus in dir Raum gewinnt. Sonst wirst du nicht wachsen. Das selbstsüchtige Verhalten kannst du anders nicht ablegen. Das eigene würde das Wachstum nur behindern. Interessanterweise sind alles diese bösen Dinge sind alles Vergehungen an der Bruderliebe. Bosheit, Betrug, Heuchelei, Neid, Verleumdungen, ja, die uns auch im Miteinander stören würden. Ja, wenn du jetzt in die Gegenwart Gottes kommst, dann wirst du vorbereitet für deine Aufgabe. Du wirst nicht in Gottes Gegenwart gerufen, damit du dich da einkuschelst und dir da einfach gut gehen lässt für dich selbst, ich und mein Gott, auf ewig, zu zweit. Gott holt dich in seine Nähe, er ruft dich in seine Nähe, damit du vorbereitet wirst für eine Aufgabe. Paulus sagt ja nicht, dass du dich selbst verkündigen sollst. Paulus sagt nicht, dass du von dir erzählen sollst, wie gut es dir jetzt bei Gott geht. Sondern was sagt Petrus? Was sagt Petrus, was sollst du verkündigen? Die Tugenden dessen, die Herrlichkeiten dessen, die Vollkommenheiten dessen, der dich aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Für diese Aufgabe wirst du in der Gegenwart Gottes vorbereitet. Das Evangelium, das du predigen sollst, das du ausstrahlen sollst in deinem Leben, das handelt von Gott, nicht von dir, auch nicht von mir. Das, was du verkündigen sollst, das ist Christus. Aber dafür musst du ihn kennenlernen, du musst in seiner Gemeinschaft sein, in der Gegenwart Christi. Johannes 1, Vers 1, im Anfang war das Wort war Gott, war bei Gott und Gott war das Wort. Und dann in Vers 14, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wo bist du bei Gott? Dienst, dieses Hinzutreten vor Gott, die Voraussetzung für die Verkündigung. Herr Paulus bringt das ziemlich gut zum Ausdruck in seinem Römerbrief. Im ersten Vers beginnt er damit und sagt, Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Er sagt, das Evangelium, die Botschaft, die gute Botschaft, die er verkündigt, ist die Botschaft Gottes. Also Leute, das, was ihr jetzt lesen werdet in meinem Brief, das, was ich euch jetzt sagen werde, handelt von Gott. Es geht darum, wer Gott ist, was seine Eigenschaften sind. Und dann führt er aus, wie Gott seine Gnade zum Ausdruck bringt, wie er seine Wahrheit zum Ausdruck bringt. Und er setzt seine Botschaft im Römerbrief fort, ja zum Beispiel in Vers 3, da sagt er, es geht um das Evangelium von seinem Sohn. Es geht um die Erlösungsbotschaft von Jesus Christus. Und dann beginnt er, Jesus Christus zu erklären, wie er erlöst, aber auf der anderen Seite diejenigen, die nicht glauben, richtet. Und so soll auch dein Zeugnis, deine Verkündigung, das, was dass du den anderen Menschen weitersagst, von Gott handeln. Es soll nicht darum gehen, es soll sich nicht um den verlorenen Menschen drehen, dass du ihm ein besseres Leben auf dieser Erde empfiehlst, dass er ihm mehr Glück beschert wird oder dass wir mehr Leute in die Gemeinde kriegen. Das Evangelium handelt von Gott. Es muss darum gehen, was du in seiner Gegenwart aus seinem Wort gelernt hast. Warum ist das so wichtig? Weil Gott als der Schöpfer seiner Gemeinde selbst im Rampenlicht stehen will. Er möchte die Ehre bekommen. Und wenn du etwas anderes verkündigst oder etwas anderes in den Mittelpunkt stellst, den Menschen, der errettet werden soll, oder dich als Verkündiger, dann raubst du ihm die Ehre. Das will er nicht. Deshalb sollst du als Priester in seine Gegenwart kommen, ihn kennenlernen und ihn predigen, ihm die Ehre zukommen lassen. Und das lesen wir auch hier in diesem ersten Abschnitt, dass Gott selbst sich ein Haus aus lebendigen Steinen baut. Er erwartet nicht von Corny oder von mir als Älteste, dass wir die Gemeinde bauen, dass die Pastoren die Gemeinde bauen, irgendwelche klugen Leute. Das erwartet er nicht, das will er auch nicht. Er sagt, er baut sich ein Haus aus lebendigen Steinen. Vers 5. Ja, schaut mal, wie das geschrieben steht im Passiv. So lasst euch auferbauen als lebendige Steine. Du musst dich benutzen lassen von Gott, um aufgebaut zu werden. Dazu zähle ich genauso wie du und in jeder anderen Gemeinde, die Gott gehört, jeder Einzelne. Gott baut. Gott ist der Baumeister. Gott selbst nimmt den Bau vor und steuert ihn. Er selbst sucht jeden einzelnen Stein aus. Und diesen Stein, der jeder einzelne von uns ist, den formt er wie ein Töpfer den Ton. Und Gott möchte als das Ergebnis seines Baus ein Priestertum, das ihm wohlgefällige Opfer darbringt, das Dinge tut, dass Gott Freude bereitet. Und was ist Gott wohlgefällig? Was bereitet ihm Freude? Das, was sich auf das perfekte Werk Christi gründet. Gott liebt Perfektionismus. Gott liebt Vollkommenheit. Lest euch doch mal die ersten Verse durch im ersten Mose, wie er die Schöpfung gestaltet hat. Schaut euch doch mal die Natur an. Versucht mal ein bisschen den menschlichen Körper zu ergründen und ihr werdet merken, wie perfekt Gott konstruiert. Gott liebt Perfektionismus. Er ist ein Perfektionist. Deshalb bereitet ihm das auch Freude. Und anhand des Volkes Israel im Alten Testament bringt Gott das sehr deutlich zum Ausdruck durch sein Gesetz, das er den Menschen gegeben hat und ihnen sagt, haltet das. Perfekt. Haltet das perfekt, vollkommen ein. Wenn ihr auch nur ein einziges dieser Gesetze verstoßt, dann seid ihr des ganzen Gesetzes schuldig. Und hat das jemand geschafft? Ein einziger, Jesus Christus. Und deshalb hat Gott auch Freude daran, wenn wir aufbauen auf das, was Jesus getan hat, weil er der einzige Perfekte ist. Gott hat damals, als er dem Volk Israel klargemacht hat, ich will einen perfekten Dienst haben, hat er ihnen auch gesagt, was er für nicht perfekt hält. Er wollte zum Beispiel in seinem Priesterdienst im Haus Aaron, da durfte kein Priester dienen, der blind oder lahm war, der eine Stumpfnase hatte, der einen gebrochenen Fuß oder Hand hatte, kein Buckliger oder Zwerg, keiner, der einen Fleck im Auge hatte, ja, da wäre ich schon wieder raus, oder die Krätze oder Flechten und so weiter. Also das sind so Dinge aus der alttestamentlichen Priesterordnung, anhand derer deutlich wird, Gott will einen perfekten Dienst. Und er zeigte den Menschen damals, ihr kriegt das nicht perfekt hin. Aber derjenige, der es perfekt hingekriegt hat, das ist Jesus, sein Sohn, den Gott geschickt hat für uns. Und deshalb soll unser Werk auf Christus bauen und gründen. Aus seiner Gnade heraus sollen wir dienen, nicht weil wir so super sind. Ihr könnt es euch gerne mal durchlesen, 3. Mose 21. Irgendwas findet ihr bestimmt auch für euch, warum ihr unperfekt seid. Perfekt sind wir für Gott nur in Christus. Nur in Christus. Und das macht Gott Freude. Und deshalb sollen wir in unserem Dienst auch nicht einseitig und krankhaft sein. Also ein Vers aus dem Kontext reißen, unser eigenes Gedankengebilde aufbauen und diese Sektion lehren und Menschen verführen. Nein, wir müssen die ganze Bibel, die ganze Botschaft Gottes verstehen und verkündigen. Und deshalb müssen wir in seine Nähe treten. Bist du nicht in seiner Nähe und versuchst trotzdem was weiterzugeben, dann kann das ja nur aus deinen eigenen Ideen kommen. Ich arbeite in einer Firma mit vielen anderen Projektleitern zusammen und es gibt momentan noch nicht die Verpflichtung für Projektleiter, dass sie eine zertifizierte Ausbildung dafür haben. Also es kann bei uns jeder Projektleiter werden, der so persönlich das Zeug dafür hat, der zum Beispiel ein super perfekter, nicht perfekter, aber ein super guter Netzwerktechniker ist, der ganz gut programmieren kann und dann auch irgendwie Projekte leiten kann. Aus jeder Richtung kann man Projektleiter werden. Und da merkt man das manchmal, wie sich dann einzelne Leute Dinge zusammenreimen, wie Projektmanagement funktioniert. Und dann manchmal die Projekte so richtig an die Wand fahren, weil sie denken, dass das so muss. Und dann sieht man diejenigen, die eine fundierte Ausbildung gemacht haben in dem Bereich, die dann Grundlagen haben, das richtig zu machen. Das ist ein ganz, ganz schwacher Vergleich für unseren Verkündigerdienst. Wenn wir einfach uns was ausdenken, wie wir denken, es müsste so sein, das wäre doch logisch, wenn wir den Menschen das so erklären, das Evangelium, und dass du hast Vorteile, wenn du bei Gott bist, dann wird es dir viel besser gehen und du wirst weniger Leid haben, weil Gott heilt ja und dies und das und jenes. Wir reimen uns etwas zusammen, wir machen uns ein Bild von Gott und Gott will kein Bildnis haben. Gott möchte, dass wir ihn kennenlernen, so wie er ist. und dass wir ihn so verkündigen, wie er ist. Ich glaube, jetzt habe ich es oft genug gesagt. Wir haben eine ganz handfeste Begründung dafür, dass wir in den Priesterdienst müssen. Wir müssen in die Gegenwart Gottes. Und das will Petrus hier zum Ausdruck haben, zum Ausdruck bringen. Christus nahm unsere Schwachheiten auf sich, um seine Gerechtigkeit und Heiligkeit uns zu geben. Und deswegen können wir auf seiner Basis auch auferbaut werden als Steine, als lebendige Steine am geistlichen Haus. Und da ist Gott sehr sorgfältig. Er will, dass das eigene bei dir abgetan wird und das, was du darbringst als Opfer für Gott, das soll durch Jesus Christus dargebracht werden. Allein durch Jesus Christus. Ja, Vers 5. Geistliche Opfer durch Jesus Christus. Durch Bosheit, Neid, Betrug und so weiter, die Dinge, die hier in Vers 1 genannt sind, die uns alle eigen sind, diese Dinge. Dadurch wird der Bau nur gestört. Das zerstört den Kleber zwischen den Steinen. Die Liebe ist ja der Kleber zwischen den Steinen. Und diese eigenen Dinge, die wir mitbringen, mit denen wir uns manches Mal in der Gesellschaft durchboxen, diese Dinge, die zerstören den Bau. Die hindern, dass wir als Stein, als lebendiger Stein von Gott aufgebaut werden. Also dein Wachstum und Aufbau, er geschieht dadurch das Ablegen des eigenen, beziehungsweise durch das Aufnehmen von Christus in dich. Und nur derjenige, der an den auserwählten Eckstein, nämlich Jesus Christus, glaubt, nur der wird nicht zu Schanden werden. Nur derjenige kann einen Gott wohlgefälligen Dienst tun, also einen Dienst, an dem Gott Freude hat. Weil nur der Bau, der von Gott gesteuert gebaut wird, wird perfekt. Alles eigene wird nur krumm. Wir haben ja auch nicht die göttliche Perspektive, das göttliche Lot, wie es alles aussehen muss. Wir gucken nur von einem Stein auf den nächsten, und zwar auch nur von außen. Und wir Steine müssen manchmal noch ordentlich bearbeitet werden. Also kann es schon passieren, dass wir über den nächsten Stein nicht hinweg gucken können, weil er noch eine dicke Beule hat. Also die Perspektive, die Gott als Baumeister hat, die brauchen wir. Deswegen müssen wir uns von ihm aufbauen lassen. Während die Welt diesen Eckstein verstößt, also Jesus ihnen zum Ärgernis ist, solltest du dich umso williger von ihm bauen lassen, um der Welt ein herrliches Zeugnis zu sein. Du bist ja ein begnadeter Mensch, der das Leben, das ewige Leben von Gott geschenkt bekommen hat. Gott hat dich aus der Finsternis, aus der Ahnungslosigkeit berufen zu seinem wunderbaren Licht. Und deshalb möchte ich dich bitten, tritt vor ihn. Lass dich von ihm aufbauen und dann diene ihm. Und nochmal, die Grundvoraussetzung für ein Zeugnis und für das Umsetzen in die Tat ist, dass du ihn erkennst. Dass du erkennst, dass du nur in ihm und durch ihn leben kannst. Dass du diese vollkommene Abhängigkeit von ihm verinnerlichst. Das ist die Grundvoraussetzung. Und dann kommt die Umsetzung in die Tat. Aber darauf werde ich heute nicht eingehen. Das wird Thema der nächsten Predigten sein. Dann heißt es entsprechend dieser Berufung dann den Wandel führen. Also unser Leben führen. In der Welt, im Staat oder gegenüber dem Staat, auf dem Arbeitsplatz, in der Familie und unter Gläubigen. Das sind die Punkte, die Petrus dann nochmal aufgreift und ausführt. Die wollen wir uns aber in den nächsten Predigten anschauen. Ich möchte abschließen mit dem Vers aus Hebräer 4, Vers 12. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Tritt vor ihn hin und lass dich von ihm auferbauen. Amen.